Wüste Welle 96.6, das Lokalmagazin live am Montag, Vormittag, und bei uns im Studio ist jetzt zu Gast Felix Tiedemann vom Vielklang Festival. Hallo, schön, dass du da bist.
Hi, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf.
Herzlich willkommen, und das Festival hat ja schon begonnen, und vielleicht tut einfach mal ein bisschen die Philosophie und das Portfolio des Festivals vorstellen. Vielklang Festival, wofür steht das?
Ja, das mache ich sehr gerne. Das Vielklang Festival, das gibt es ja dieses Jahr zum 12. Mal. Und was uns immer ganz besonders wichtig ist, ist Konzerte zu veranstalten, die einer roten Linie folgen. Das heißt, wir suchen uns Programme aus, die irgendwie miteinander zusammenhängen, wo wir einen schönen Bogen kreieren können. Und das Thema dieses Jahr ist Hoffnung. Wie ihr alle wisst, ist ja Hölderlin wäre vor 2 Jahren 250 geworden, und in der Corona-Zeit habe ich mich ganz viel mit seinen Werken auseinandergesetzt, und es gibt in seinem großen Roman, im ersten Kapitel, gibt es einen Satz oder einen Absatz, der heißt, kurz zusammengefasst: Was wäre das Leben ohne Hoffnung? Es lebte nichts, wenn es nicht hoffte. Und da ich vor 2 Jahren gerade dabei war, dieses Jahr zu planen und ein Thema gesucht habe, habe ich gedacht, nachdem es uns Künstlern, ich bin selber ja Cellist, in der Corona-Zeit so schlecht gegangen ist, wirklich, wo viele auch dann beim Lidl an der Kasse saßen, weil sie keine Konzerte mehr spielen konnten, habe ich gedacht, das Thema Hoffnung, das müssen wir doch mal richtig bearbeiten. Und wir haben das uns zum Motto gemacht, und wir haben jetzt Programme zusammengestellt, die eben angefangen haben am Freitag mit Beethovens C-Moll-Streichtrio, was so ein ganz düsteres Werk ist, und ganz am Ende mit einem Halleluja von Schütz aufhören werden, also wo wir dann von der Dunkelheit der Erde im Licht des Himmels angekommen sind.
Das heißt, habt ihr wirklich so von Anfang bis zum Ende so durchgeplant auch?
Genau, das war die Idee, und deswegen ist auch ganz besonders schade, dass das Konzert morgen ausfällt, weil die Leonie, die morgen spielen sollte, die leidet an Corona-Folgen, die hatte im Frühjahr Corona und leidet immer noch an den Langfolgen. Sie ist Pianistin und Anfang 30, und eigentlich sollte man doch meinen, dass junge Leute das gut überstehen, aber sie hat jetzt in der letzten Woche, ist es wieder so schlimm geworden, dass sie eigentlich gar nicht mehr Klavier spielen kann. Und dieses Programm, das morgen gelaufen wäre, nämlich die fünfte Sonate die Sonate Opus 5 in F-Moll von Johannes Brahms und die letzte Klaviersonate von Schubert, das hätte natürlich diesen Dunkelcharakter nochmal betont. Aber am Freitag gibt es dann eben die Winterreise, und in einer ganz besonderen Fassung. Das ist ja eigentlich ein Liederzyklus, der für eine Männerstimme, für eine hohe Baritonstimme geschrieben ist. Und wir machen das aber mit einer Mezzosopranistin, mit der Britta Schwarz, also eine Frau, die sozusagen das Ich übernimmt in diesem Zyklus. Der Zyklus fängt ja auch sehr verzweifelt an mit fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus, und ich kann mir vorstellen, hast du das gerade da?
Das haben wir da, ja. Und dann kriegen wir davon einen Eindruck jetzt. Die Winterreise im Sommer ist ja auch eher dann auch nochmal ein Paradoxon. Ja. Aber here we go. Winterreise, gute Nacht. Aus der Winterreise von Franz Schubert. Und wann läuft das beim Vielklang Festival?
Das ist jetzt am kommenden Freitag um 19.30 Uhr in der Westspitze, in dem neuen Saal, den der Johannes Freier betreut. Also ich finde das einen ganz fantastischen Saal, dass es sowas jetzt in Tübingen auch gibt, dass wir wieder einen Kammermusiksaal haben, der nicht mal ein Anatomiesaal war oder der Pfleghofsaal ist, sondern ist wirklich einen schönen Raum, wo man schön Musik machen kann. Das finde ich super.
Auf dem Weg zum neuen Konzertsaal ein guter Kompromiss oder ein Anfang?
Es ist ein guter Anfang, weil das ist ein Saal, da passen, wenn man eng bestuhlt, 200 Zuhörer rein, und wir die meisten Konzerte, in denen kein Klavier involviert ist, machen wir ja draußen im Freien, erst im Hof vom Bürgerheim und dann ab September in der Panzerhalle, und da können wir einfach 300 Schüler hinstellen und die Leute kommen auch. Gestern Abend beim Szymanowski-Quartett war 220, 230 Leute da, und die haben jetzt nicht ein Mozart-Beethoven-Brahms-Programm gespielt, sondern halt Szymanowski, Ravel und Skorik, also drei Komponisten, die jetzt, sagen wir mal, nicht im im täglichen Repertoire des meisten Publikums vorhanden sind. Und das, die, da kommen die Leute trotzdem. Und da im Bürgerheim, im Hof ist eine fantastische Stimmung. Das ist, man hört die Stadt außenrum, aber es ist trotzdem still genug, dass man die leisen Passagen auch noch mithört. Die Leute gucken oben aus dem Bürgerheim raus und genießen die Musik. Und man hört so ein bisschen die Stadt und man hört die Glocken schlagen. Und trotzdem ist es eine sehr konzentrierte Atmosphäre da drin.
Warum geht es dort nicht mit Klavier?
Naja, weil da ein Klavier also die meisten Klavierverleiher wollen ihr Klavier nicht unter freien Himmel stellen, Punkt 1, weil das kriegt man nicht so schnell weggeräumt wie eine Geige. Und Punkt 2, da kriegt man einfach kein ordentliches Klavier hin. Wenn ich einen Künstler einlade, dann will ich ihm auch ein ordentliches Klavier zur Verfügung stellen und das heißt Bechstein oder Steinway oder sowas. Und da gibt es halt niemanden, der mir das da hinstellt.
Also es geht um Hardware und genau. Versicherungstechnische Aspekte.
Ja, und auch einfach, um ein Klavier da hinzustellen, müssen wir da wir haben ja jetzt im Moment eine Bühne von dem Gerüstbauer, vom Herrn Feiß, da müssen wir da auch eine richtige Bühne hinstellen und das kostet halt einfach auch saumäßig viel Geld. Also eine Bühne, die man abschließen, also die ein richtiges Dach hat und dann müssen wir das Klavier jedes Mal wegräumen, weil abschließen kann man es ja nicht und wenn da jemand tagsüber vorbeiläuft und dann auf dem Klavier spielt, finden das nicht alle so gut.
Und so ist es jetzt, eine Bühne und dann sitzen da die Leute auf ihren Stühlen, je nachdem so viel wie halt Musiker da sind.
Genau, also wir machen vor allen Dingen Kammerkonzerte dort, also Streichquartett und solche Dinge. Das heißt, die Bühne ist nicht besonders groß, sie ist schön erleuchtet und das Publikum kann da so auf diesem Rasenstück sitzen und das, ja, das ist einfach schön.
Also drei Orte, an denen das Vielklangfestival in der Hauptsache stattfindet.
Genau.
Westspitze und Panzerhalle hat dann ja auch nochmal seinen ganz eigenen Reiz im französischen Viertel.
Genau. Und dann haben wir noch die ganzen Konzerte der alten Musik, also wo wir die jetzt am Sonntag zum Beispiel findet in der Stephanuskirche statt und da dann auch das Abschlusskonzert, eben das Konzert mit Werken von Schütz und Gabrieli, wo wir dann in der Hoffnung angekommen sind. Das ist in der Stiftskirche. Das heißt, die ganzen Konzerte, wo wir Tasteninstrumente, also Cembali und Orgeln dafür brauchen, die finden in Kirchen statt. Also Stephanuskirche, Peter und Paul in Lustnau und Stiftskirche.
Wie macht ihr das Ganze dann eben auch diese Logistik? 2 Jahre vorher angefangen zu planen und dann, worum geht es noch überall? Es geht um Locations, es geht natürlich um die Ensembles, die MusikerInnen. Mhm. Was gehört noch alles dazu, um ein solches Festival zu organisieren, das über einen Monat dauert?
Also das Festival sind ja eben nicht nur die Konzerte, sondern wir haben ja auch eine relativ große Akademie, da sage ich vielleicht nachher noch ein bisschen was drüber. Was noch dazu gehört, ist, ein großer Teil ist mit den Künstlern erstmal einig zu werden, wann haben die denn überhaupt Zeit? Und welches Programm finden wir gut und welches Programm finden die gut? Das ist immer ein bisschen Verhandlungssache, weil bei, ich glaube, es sind dieses Jahr 26 Konzerten, gibt's dann doch auch, wollen dann viele auch doch mal die gleichen Dinge spielen. Und da muss man dann so ein bisschen gucken, dass das irgendwie gut zusammenpasst. Und wir machen das ja auch immer so, dass wir Ensembles nicht nur ein Jahr einladen, sondern dann auch noch ein zweites Jahr und dann machen wir ja Pause und dann kommen die auch wieder. Also die kommen sehr gerne hierher. Und dann gehört ja natürlich dazu, die Werbung zu machen, Anzeigen zu schalten, Interviews zu geben, Getränke zu organisieren, weil das Publikum möchte ja auch was trinken, die Künstler vom Flughafen abzuholen oder zum Flughafen zu bringen. Also das sind diese ganzen Dinge. Und dann, wenn wir halt jetzt, wir haben ja nächste Woche die Meisterklassen, dafür müssen wir einfach ganz viele Tasteninstrumente, also ganz viele Cembali und Orgeln organisieren, die wir dann alle ins Uhland-Gymnasium stellen. Und das ist halt dann auch schon, also so ein Cembalo kostet 50.000 Euro und das muss man dann entsprechend versichern und das ist dann auch schon ein Aufwand, das dann dahin zu bringen.
Wo kriegt man die denn überall her dann?
Also jetzt in diesem Jahr ist es tatsächlich so, dass wir, dass die Cembalisten, die kommen, ihre Instrumente zum Teil selber mitbringen und dann haben wir einen Dozenten, der in München an der Hochschule für die Pflege der Instrumente zuständig ist und der bringt da ein paar Instrumente mit. Genau, weil die Hochschulen in Baden-Württemberg verleihen ihre Instrumente nicht, weil sie offensichtlich schlechte Erfahrungen damit gemacht haben, was ein bisschen schade ist, weil es gibt in Baden-Württemberg 5 Musikhochschulen und zumindest in Stuttgart und in Trossingen weiß ich, dass da viele, viele Instrumente im Sommer einfach rumstehen und die stehen dann da halt einfach.
Pfleglicher Umgang und Versicherung ist ja hier auch gegeben. Ja,
ja, ich meine, wir bemühen uns schon sehr, mit den Instrumenten sehr pfleglich umzugehen. Meistens geben wir sie im besseren Zustand zurück, als wir sie bekommen haben, weil wir eben jemand da haben, der das professionell macht, Instrumente pflegen. Und dann auch bei Cembali ist es ja so, das sind Federkiele, die Saiten anreißen, und die muss man regelmäßig neu schnitzen. Und dann muss man neue Saiten aufziehen, weil die aus Legierungen sind, die eher weich sind, und dann mal reißen. Und dann muss man die Mechanik mal einfach putzen, weil da die mit dem durch den Staub irgendwie. Oder bei einer Orgel, das sind ja so kleine Thronorgeln, da fallen dann auch mal Pfeifen raus und die muss man dann wieder befestigen oder Pfeifen mal wieder reinigen oder solche Dinge. Und das macht er alles.
Ja. Die Orgeln sind ja oft dann aber auch wirklich fest verbaut in den Kirchen, oder?
Naja, die Thronorgeln nicht. Das sind so vielleicht 1,50 Meter auf 80 tief und dann 1,20 Meter hoch und haben oben eine Tastatur und dann Pfeifen für drei Register drin. Das heißt, die sind so in so einer Kiste, die hat Rollen und die kann man schon rumrollen.
Also kriegt man dann. Aber ihr spielt auch in den Kirchen auf den fest verbauten?
In den Kirchen? Nein, tatsächlich nicht. Die sind für unsere Zwecke falsch gestimmt.
Ach so.
Weil barocke Musik spielt man ja einen Halbton tiefer als das, was wir heute machen. Und deswegen sind die Kirchenorgeln, die in den Kirchen verbaut sind, die stehen auf einem Ton, der heute üblich in Orchestern üblich ist. Also die stehen auf 4,42. Das A ist bei 442 Hertz und wir für alte Musik brauchen wir Instrumente, die auf 415, also einen Halbton tiefer gestimmt sind.
Dann passt es nicht, kein Perfect Match.
Nee, in dem Fall kein Perfect Match, das wär ein bisschen schwierig.
Ich würde gerne noch was wissen über die Verhandlungen mit den verschiedenen KünstlerInnen, wenn da eben verschiedene Vorstellungen aufeinander prallen oder halt Wünsche abgestimmt werden müssen. Du hast quasi dein Gesamtprogramm im Auge und musst auch für die Vielfalt des Vielklang bürgen. Und wie ist da so ein Einigungsprozess mit Vorschlägen? Auch dass das dann so, was du gesagt hast, dass nicht das, was vielleicht auch immer die erwartet wird, kommt oder die
Also wir haben uns ja das hat zwei Komponenten. Zum einen ist es so, dass wir uns sehr darum bemühen, dass die Künstler sich hier wohlfühlen. Also das heißt, ich fahre dann auch mal morgens um 7 zum Flughafen und hole irgendwann vom Flughafen ab. Ja, dass der nicht mit dem Zug oder mit dem Bus daherfahren muss, weil mit dem Auto geht's halt in dem Fall einfach deutlich schneller. Das ist uns wichtig, dass die hier sich wohlfühlen. Die sind dann auch immer nach dem Konzert bei meinen Eltern zu Hause zum Abendessen eingeladen, was die Käsespätzle meines Vaters haben schon Weltruhm erlangt. Das ist tatsächlich ein Faktor, dass die Leute wirklich daherkommen. Und dann geht es natürlich einfach ums Geld. Wir sind jetzt nicht Rheingau Musikfestival oder Schleswig-Holstein Musikfestival, wo wir mit oder Ludwigsburger Schlossfest spielen, die einfach ein viel größeres Budget haben, sondern wir müssen uns die Künstler so aussuchen, dass wir das auch bezahlen können. Und die meisten Künstler, wenn ich die anrufe, dann wissen die schon, der Felix Thielemann, der macht den Vielklang in Tübingen, wir kommen doch schon gerne dahin, weil wir wissen, dass wir da gut behandelt werden, dass es da ein fantastisches Publikum gibt. Das ist auch ein Faktor, dass die Quartett oder insbesondere die Kammerensembles mir sagen, ja, bei euch hat man immer das Gefühl, das Publikum versteht, was wir da tun. Und das ist auch ein ganz großer Faktor, dass diese Ensembles, Szymanowski-Quartett, Zimlinski-Quartett, Kamina-Quartett, Signum-Quartett, das sind ja alles Leute, die normalerweise Wigmore Hall in London, Berliner Philharmonie und Carnegie Hall in New York spielen. Also solche Hallen. Und dann spielen die halt auch in Tübingen im Hof des Bürgerheims. Und die kommen, weil sie wissen, dass sie hier gut behandelt werden, weil sie auch wissen, dass wir uns Gedanken über die Programme machen und weil sie wissen, dass das Publikum hier gute Musik gutieren kann.
Aber nur für Käsespätzle kommen sie sicher auch nicht.
Nee, nur für Käsespätzle kommen sie sicher auch nicht. Das sind harte Verhandlungen involviert. Es tut mir dann auch manchmal weh, ich bin ja selber Musiker, und dann mit einem Musiker verhandeln zu müssen und sagen zu müssen, das, was du da gerne hättest, das kann ich einfach nicht bezahlen. Und wir einigen uns meistens irgendwie.
Und wie kommt ihr dann trotzdem auf euer Budget, dass ihr denen eben auch pekuniär was bieten könnt?
Also es ist so, dass wir relativ viel Geld von Stiftungen bekommen. Dieses Jahr zum Beispiel von der Initiative Musik, also von Neustadt Kultur. Und dann haben wir so ein paar Sponsoren hier in der Gegend, also Stadtwerke Tübingen, Rittersport, CHT. Und dann haben wir relativ viele Spender. Das macht auch einen Großteil aus, das, was wir ausgeben.
Und die Eintrittspreise, wie viel machen die aus?
Die Eintrittspreise sind ungefähr ein Viertel des Budgets. Also Eintrittspreise und Kursgebühren.
Also das ist ja auch ein wichtiges Standbein. Ohne das wird es genau, natürlich auch nicht gehen.
Genau. Und je voller die Konzerte sind, desto besser können wir die Künstler im nächsten Jahr bezahlen. Ich meine das ganz ernst. Es ist so, dass das Team, das den Vielklang macht, die sind alle ehrenamtlich. Mit einer Ausnahme, mit zwei Ausnahmen. Den Designer und die beiden, die die Website betreuen, die bezahlen wir. Aber alle anderen machen das ehrenamtlich. Das heißt auch, meine Arbeit ist ehrenamtlich bisher. Das wäre natürlich schön, wenn wir irgendwann dahin kommen, dass wir so professionell sind, dass wir uns bezahlen können. Aber das sind wir jetzt einfach noch nicht. Und deswegen, und weil wir eben dieses Festival machen wollen und diesen familiären Charakter behalten wollen, ist es uns auch ganz wichtig, dass die Künstler sich wohlfühlen, dass sie nicht das Gefühl haben, sie werden zu schlecht bezahlt. Also unter eine gewisse Grenze gehen wir auch nicht. Aber dann haben wir auch zum Beispiel die Bach & Breakfast Konzertreihe, die immer Sonntagmorgen stattfindet, jetzt dieses Jahr ausschließlich im SWT Kulturwerk. Da sage ich zu den Künstlern, das Honorar ist das und ihr dürft tun und lassen, was ihr wollt, ihr müsst nur ein Werk von Bach spielen. Und das machen die dann auch. Das sagen die dann auch, okay, wir wissen, das ist eine coole Sache, wir werden da Spaß haben, das Publikum hat Spaß und dann kommen wir auch gerne.
Bach zum Festpreis.
Genau. Und da gibt es dann auch immer ein großes schwäbisches Frühstück dazu. Also das nächste Bach & Breakfast ist am 28. August und 10.30 Uhr geht's los mit einem großen Frühstücksbuffet. Und dann darf man sich den Prosecco auch mitnehmen auf seinen Platz und darf oder den Orangensaft und darf den da trinken.
Wie kriegst du das gewuppt quasi als ehrenamtlicher Festivalleiter rund um die Uhr, also seit zwei Jahren im Einsatz und jetzt wahrscheinlich während das Festival läuft?
Naja, ich bin ja eigentlich Cellist und ich spiele ja 60 Konzerte im Jahr ungefähr und ich habe noch ein paar Schüler, die ich unterrichte. Wie ich das gewuppt kriege? Das ist eine sehr gute Frage. Nächste Frage. Nein, es ist so, das Team ist inzwischen groß genug, dass ich nicht mehr so Dinge machen muss wie Bühne bestellen oder Klavierstimmer bestellen oder sowas. Da gibt es andere Leute, die das machen. Das heißt, meine Arbeit besteht hauptsächlich darin, Ideen zu haben und mit Künstlern zu verhandeln oder mit deren Agenturen. Das heißt, das passiert dann zu Zeiten, die nebenher sind, also in Randzeiten, was weiß ich, ich schreibe manchmal nachts noch E-Mails oder wenn ich joggen gehe dann oder wenn ich irgendwie unterwegs bin, habe ich irgendwie eine grandiose Idee oder wenn ich irgendwas lese, das ist zum Beispiel jetzt hier mit Hölderlin, was wäre das Leben ohne Hoffnung, das ist so ein Satz gewesen, der sich einfach, ich habe das gelesen und habe drüber nachgedacht und dann bin ich hier durchs Neckartal gejoggt und habe gedacht, das ist doch eigentlich genau das, was wir brauchen. Im Moment Hoffnung zu haben. Nächstes Jahr wird das Thema Frieden sein, weil ich glaube, dass wenn man einmal miteinander Musik gemacht hat, dass man dann nicht mehr das Messer auspacken kann und sich gegenseitig bedrohen. Das ist meine absolut feste Überzeugung.
Und Musik auch als Botschaft des Friedens,
genau,
ist ja auch nicht zu unterschätzen.
Genau. Und deswegen, wir haben so ein paar Ideen, die noch nicht ganz spruchreif sind für nächstes Jahr. Aber wir werden auf jeden Fall ein Wochenende im Kloster Bebenhausen machen, wo es eben ganz speziell um dieses Thema Frieden geht.
Ja. Wir blicken ein wenig auch noch auf die vierte Standbein des Festivals, eben Masterclasses. Ihr seid macht eine Akademie noch. Was läuft da alles?
Genau. Also das, vielleicht erzähle ich kurz ein bisschen, wie sich das entwickelt hat. Wir haben 2011 ja mit dem Festival angefangen und da war das ein reines Konzertfestival. Und dann haben wir, 2011 war ich 25 und dann haben wir aber, ist uns klar geworden, dass nur Konzerte veranstalten eigentlich nicht das ist, was wir wollen, sondern wir wollen Menschen aktiv dazu bringen, Musik zu machen. Und dann da habe ich zu der Zeit habe ich gerade historische Aufführungspraxis studiert und habe eben die ganzen Größen der alten Musik kennengelernt und deswegen, dann hatten die Idee, ja Felix, Tübingen ist ja so schön und könnten wir da nicht eine Meisterklasse machen und dann deswegen gibt es seit 2013 eben diese Meisterklasse. Weil unsere Idee war, wir müssen erstmal was machen, was sicher funktioniert, um dann später Dinge ausprobieren zu können. Das heißt, wir haben eben erst mit der Meisterklasse angefangen und die 2013, nächstes Jahr gibt es die dann auch zum 10. Mal. Dieses Jahr gibt es sie zum 10. Mal sogar schon. Und da kommen halt immer die Größen der alten Musik. Gottfried von der Goltz, Hille Perl, Christine Schonsheim. Nächstes Jahr kommt Walter Sabatus, Klaus Mertens war hier, Sibylla Rubens. Das sind halt in der alten Musikszene die Größen. Und wir haben jedes Jahr so zwischen 35 und 45 Teilnehmer. Und das ist ja schon ganz ordentlich. Und die kommen aus der ganzen Welt. Also da kommen dann auch Leute aus Asien und aus Amerika. Und weil die hier nach Tübingen kommen wollen. Und die finden es dann immer hier ganz besonders schön, in dieser wunderschönen Stadt. Und dann war es uns ein großes Anliegen, dass wir auch mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und mit Laien. Ja, dann haben wir zunächst einmal das Sing a Tübingen Projekt gestartet, das wir jetzt die letzten zwei Jahre nicht machen konnten, aber dieses Jahr wieder machen. Dieses Jahr ist es ist die Abschlussveranstaltung am 10. September in der Waldorfschule. Da machen wir eine Kurzfassung der Entführung aus dem Serail von Wolfgang Amadeus Mozart. Die haben wir bearbeiten lassen für Streichorchester und großen Kinderchor. Und man kann sich auch noch anmelden. Es gibt noch 13 Plätze. Also wer sich noch anmelden möchte, für Kinder zwischen 8 und 12 ist das, glaube ich, in der letzten Ferienwoche ein gutes Programm. Kann das noch tun. Das war das zweite Projekt, das wir gestartet haben. Und dann haben wir in 2016 ein Chor angefangen, wo wir eben alle Leute, die vielleicht während des Jahres nicht zum Singen kommen, einfach einladen wollen zu singen. Einfach zu singen. Schöne Musik zu machen. Dann machen wir dieses Jahr Psalm Davids von Schütz, was so sein Opus Magnum ist. Und dann haben wir in der Pandemie angefangen mit unserem Kompositionsprojekt Find Your Music. Da entwickeln wir mit Jugendlichen Musik zu Stummfilmen. Und die performen die nachher auch live. Das war jetzt natürlich, 2020 haben wir das erste Mal gemacht und das war pandemiebedingt so, sagen wir mal, eine große Herausforderung. Einfach auch logistisch eine große Herausforderung, das zu machen. Und Entschuldigung bitte. Ich hoffe, dass das jetzt richtig Fahrt aufnimmt und dass wir da in den nächsten Jahren noch viel mehr Teilnehmer haben, weil der das macht, ist mein alter Kompositionslehrer, der Gerhard Müller-Hornbach. Der kann das einfach fantastisch mit Jugendlichen umgehen und die dazu herauszufordern, kreativ zu sein. Ja, die nehmen sich immer Stummfilme. Dieses Jahr nehmen wir einen Lotte Reiniger Stummfilm unter anderem, wo die Musik entwickeln dazu und die performen die dann an ihren Instrumenten und die bauen sich Instrumente. Also zum Beispiel, was mir ganz stark in Erinnerung geblieben ist, letztes Jahr haben sie eine Regenmaschine gebaut aus einem Weidenkorb und Kieselsteinen. Das heißt, da saß immer einer, wenn es geregnet hat, und hat die Kieselsteine bewegt und dann gibt es so ein Regengeräusch. Das ist am Samstag im Kulturwerk ist da die Präsentation um 18 Uhr. Das ist auch ein ganz spannendes Projekt. Und dann, was wir dieses Jahr tatsächlich ganz neu machen, ist, das richtet sich an die ganzen Kammermusik-Junkies in Tübingen. Es gibt ja sehr viele Leute, die hier einfach privat Streichquartett spielen. Machen wir einen Kammermusikkurs für Laien. Letztes Jahr haben mich die vier vom Signum-Quartett angesprochen, haben gesagt, hier ist so schön, wir möchten eigentlich doch mal eine Woche hier bleiben, habe ich gesagt, ja, hervorragend. Wir machen das so und das würde ich euch vorschlagen. Und dann haben wir jetzt für dieses Jahr vereinbart, dass wir drei Tage vormittags öffentlich proben. Das findet alles im Urland-Gymnasium statt, ab dem 30. August. Vormittags proben die selber öffentlich, sodass man zuhören kann da. Und nachmittags unterrichten sie Laien-Ensembles. 3 Tage lang einfach zum Spaß an der Freude.
Die dann schon quasi als Ensemble sich gefunden haben sollten.
Und geprobt haben sollten vorher. Also der Kurs ist auch voll. Da gibt es leider gar keine Plätze mehr. Ja. Aber da gibt es nächstes Jahr wieder die Möglichkeit, sich anzumelden. Und ich kann mir vorstellen, jeder, der das nicht geschafft hat, sollte kommen und sich das dieses Jahr anhören. Ich kann mir vorstellen, dass man auch beim Zuhören ganz viel lernt.
Und dir ist das schon ein Begriff, dass, also wenn du auch Kammermusik-Junkies den Begriff benutzt, dass das hier wirklich so als.
Ja, es gibt hier
Salonmusik und.
Genau, es gibt hier ganz viele Leute, die zu Hause Streichquartett spielen, einfach zum Spaß an der Freude oder Klaviertrio oder sowas. Und die da die Freude dran haben.
Ja. Dann nochmal zurück zur Masterclass auch. Mhm. Worin liegt der Reiz an dieser historischen Aufführungspraxis auch? Dass man sich wieder auch zurückversetzt unter alte Bedingungen?
Jein, der Reiz liegt daran, dass man Musik so macht, wie sie gedacht ist. Die Instrumente haben sich ja verändert. Also das heißt, Streichinstrumente haben ja heute Stahlsaiten. Die Bögen sind an der Spitze viel schwerer, als sie früher waren. Früher waren die Bögen, also im 17. bis 18. Jahrhundert, waren an der Spitze viel leichter. Das heißt, man hat Musik gemacht, die aus der Eins weggeht. Das heißt, die mit dem Bogenstrich immer leichter wird. sehr tänzerische Musik. Und Darmsaiten klingen auch einfach ganz anders. Die sind viel obertonreicher. Sie haben andere Herausforderungen. Also draußen zu spielen, das hat man ja am Freitag gemerkt, wir mussten die ganze Zeit stimmen, ist so ein bisschen schwierig, weil draußen halt Luftfeuchtigkeit und Wind und Temperaturen großen Einfluss haben. Aber es ist eine ganz andere Art von Musik zu machen. Eine ganz andere Art, sich zu bewegen auch zur Musik. Ja. Genau, das ist der Reiz daran.
Und was, also man benutzt nicht die alten Instrumente oder alte Bögen, sondern...
Doch, das ist wirklich das dann. Genau, auch, man benutzt Instrumente, die so eingerichtet sind wie damals, weil die alten Instrumente kann sich keiner leisten. Die kosten dann halt einfach eine sechsstellige Summe und das kann sich keiner leisten.
Aber man zieht andere Saiten drauf.
Genau, man hat andere Stege, die sind leichter, die Instrumente sind insgesamt leichter gebaut und haben meistens, ja genau, das ist eigentlich das Hauptding. Die Instrumente sind leichter eingerichtet, sodass sie viel offener klingen können, viel freier klingen können.
Also da gibt es einen großen technischen Aspekt oder so, aber wie ist so der ideelle Aspekt?
Nein, der ideelle Aspekt ist, dass man Musik eben so machen will, wie sie in ihrer Zeit gedacht war. Ja? Eine Tanzmusik, wir haben ja dieses Jahr auch einen Kurs für barocken Tanz. Eine Tanzmusik aus der Zeit ist sehr, sehr bewegt. Und dann Musik aus dem 19. Jahrhundert, also Brahms und Mendelssohn, kann dann schon schwer sein. Ja? Und diese Leichtigkeit, die da in dieser Zeit herrscht, die wollen wir eben reproduzieren.
Wie stellst du dir diese Zeiten denn insgesamt auch vor, wenn du quasi, die Musik ist ja ein Teil, aber das Leben drumherum war ja ganz anders.
Ich glaube, dass diese Zeiten viel langsamer waren als heute. Natürlich, klar, man hat 3 Tage gebraucht, um von hier nach München zu fahren, ja, und nicht 3 Stunden. Also die Leute hatten viel mehr Zeit oder haben sich viel mehr Zeit genommen. Und sie hatten natürlich auch mit ganz anderen Problemen zu kämpfen, ja, also Krankheiten und Kriegen und sowas. Wir haben ja seit, glücklicherweise, fingers crossed, seit 80 Jahren, fast 80 Jahren keinen Krieg mehr gehabt hier in Mitteleuropa. Deswegen hoffen wir, dass es so bleibt. Und damals, ich meine, Schütz hat in einer Zeit gelebt, da war 30 Jahre Krieg. Ja? Beethoven hat die Belagerung Wiens durch die Türken erlebt. Das heißt, da war Politik noch viel mehr mit dem großen Stock und weniger mit Worten. Da ist viel mehr. Beethoven hat eine Sinfonie geschrieben, die er Napoleon gewidmet hat, weil er die Ideale der Französischen Revolution so fantastisch fand. Und ich glaube, dass die Zeit viel anspruchsvoller war im Sinne von, da ist viel mehr das Leben bedroht worden, aber auch ich glaube, dass die Leute viel mehr genießen konnten und sich nicht so haben stressen lassen, wie wir das heute tun.
Wie spiegeln sich dann die aktuellen Lebensumstände in der zeitgenössischen klassischen Musik wieder?
Das ist ein kurzer Exkurs. Ich habe für die Hochschule in Trossingen einen Wettbewerb organisiert jetzt im Frühjahr. Und die Bewerbungen dafür, die waren wirklich, also wirklich deprimierend. Die Bewerber mussten ein Konzept einreichen für einen Konzertabend, den sie gestalten wollten, und dann hat eine Jury 8 Leute ausgewählt, die das dann tatsächlich machen konnten. Und da gab es 31 Bewerbungen von Ensembles, und es war wirklich, also es war nachher unser Running Gag, aber in jeder, wirklich in jeder Bewerbung wurde eine Nebelmaschine gebraucht. Und diese Dunkelheit, auch diese Bedrücktheit, es gibt heute Studenten an einer Musikhochschule, die dieses Sommersemester das erste Mal mit anderen Leuten Musik gemacht haben. Weil sie einfach die letzten 2 Jahre nicht mit anderen Leuten Musik machen dürfen. Und das ist eigentlich das Essentielle. Und diese Depression, die dadurch entstanden ist, auch unter meinen Musikerkollegen. Ich hab ja vorher gesagt, ich habe Kollegen, Weltklasse-Kollegen, die im Moment beim Lidl an der Kasse sitzen, um überhaupt über die Runden zu kommen, weil sie nicht hergehen wollen und den Staat bitten wollen, bitte Staat, gib mir Geld, ich kann mein Leben gerade nicht finanzieren. Und das finde ich das Dramatische. Das finde ich wirklich dramatisch, dass die Leute von der Kunst im Moment nicht leben können.
Wie kann man da die Hoffnung behalten, um den Bogen wieder zum Fehlklang-Motto zu schlagen?
Nach vorne gucken und einfach weiterarbeiten. Also ich bin jetzt ganz gut über die Runden gekommen, viele meiner Kollegen auch. Und wir haben die Hoffnung nicht verloren. Aber ich glaube, auch wenn der Winter... Ich sehe es schon kommen, wenn der Winter wieder schwierig werden wird für uns. Wir müssen uns davon befreien, oder wir müssen es hinkriegen, dass Künstler davon befreit sind, sich so viele Gedanken darüber machen zu müssen. Natürlich, dann könnte man jetzt über das bedingungslose Grundeinkommen diskutieren, aber es muss irgendwie, es muss für Künstler, für Schauspieler, für Sänger, für alle möglichen die Möglichkeit geben, frei zu sein, um sich nicht am Ende des Monats Sorgen machen zu müssen über das Geld. Und wenn es so ist wie im Frühjahr, mein Konzertkalender im Frühjahr 2020 war im Prinzip voll bis zum Ende des Jahres. Ich habe nicht ein freies Wochenende mehr gehabt. Und dann war ja März und dann ist es ein Konzert nach dem anderen abgesagt worden. Und wenn man eigentlich im Prinzip ein Jahr im Voraus geplant hat und dann plötzlich bricht einem das Leben so weg, das ist auch für die Psyche einfach ein ganz großer Schlag. Und das ist genau das, was wir haben ja 2020 das Festival veranstaltet, 2021 immer draußen. Und das ist auch das, was wir erreichen wollen, dass wir sagen, okay, wir kriegen das hin und wir machen das.
Und ihr macht es auch, wenn viele Leute hier im Urlaub sind.
Genau.
Also, und sind trotzdem immer noch genug da,
genau,
die kommen.
Genau.
Das Fieldlang Festival in Tübingen noch bis zum 11. September an verschiedenen Orten. Hauptorte sind Hof des Bürgerheims, der Saal in der Westspitze und die Panzerhalle. Da geht es erst dann im September los.
Genau.
Vielen Dank, Felix Tiedemann, dass du da warst. Toi, 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 schönes Festival wünsche ich noch.
Danke, ich danke euch. Das hat mir ganz viel Spaß gemacht.
Sehr gerne. Und das war's. Lokalmagazin live am Montag. Vormittag gibt es dann nochmal eine Wiederholung am Dienstagmorgen. Und dieses Interview, wie alle anderen Wortbeiträge, sind dauerhaft nachzuhören dann auf wüste-welle.de. Und jetzt zum Abschluss gibt es hier noch die Sonate von Franz Schubert. Kannst du noch auch dazu was sagen?
Ja, sehr gerne. Also Schubert hat ja diese Sonate geschrieben für ein Instrument, das es heute nicht mehr gibt, die Arpeggione. Und ich habe darum gebeten, den zweiten Satz zu spielen, weil ich den ganz besonders schön finde. Das ist jetzt ein Cellist, der das spielt. Und das ist für mich einfach ein Stück, das mit ganz viel Hoffnung verbunden ist.